Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerIn einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/genossenschaft.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir reden heute über Donald Trump. Wir haben ein bisschen gezögert, ob wir dieses Thema machen sollen, weil so viel darüber gesprochen wird. Aber wir sind der Ansicht, das ist wirklich ein Gamechanger, egal wohin man blickt. Die Fragen sind, überlebt die US-Demokratie diesen Präsidenten, zerfällt der Westen? Haben die Demokraten in den USA ein Mittel gegen Trump? Was könnte also zur Eindämmung helfen oder hilft überhaupt irgendwas? Ich bin Stefan Reinecke, arbeite im Parlamentsbüro der Taz und bin dort zuständig für die SPD. Und bei mir sind heute...
Ich bin Barbara Junge, ich bin eine der beiden Chefredakteurinnen der Taz und ehemalige US-Korrespondentin, wenn auch für ein anderes Medium.
Ich bin Bernd Pickert, in der Auslandsredaktion der Taz seit vielen Jahren zuständig für die USA.
Ja, schön, dass ihr da seid. Donald Trump hat bei seiner Amtseinführung ein goldenes Zeitalter angekündigt. Was ist dieses goldene Zeitalter? Was meint er damit?
Das ist das, was, ich würde sagen, Faschisten immer ankündigen, wenn sie eine Revolution in einem Staat durchführen, wie sie selbst sagen, also eine totale Umkehr. Und damit goldene Zeitalter natürlich für sein, also ein leeres Versprechen selbstverständlich. Für wen es ein goldenes Zeitalter ist, es auf jeden Fall für seine Bewegung, die MAGA-Bewegung und alles, was dahinter steckt. Wir sprechen ja gleich noch drüber. Rassismus, Bernd meldet sich, sprich einfach du weiter.
Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ne? Also für mich war noch bezeichnender als der Begriff Golden Age, goldenes Zeitalter, war der Begriff Liberation Day, Tag der Befreiung. Weil das heißt Systemumsturz. Goldenes Zeitalter kann auch heißen, jetzt geht's uns wirtschaftlich wieder gut, nach Jahren, wo es uns nicht so gut ging oder sowas. Aber Liberation Day, mit all dem, was man von ihm auch weiß, heißt Umsturz. Und das ist es, glaube ich, auch, was er im Moment so vorbereitet.
Es ist natürlich Liberation auch ernst gemeint, nämlich Befreiung von allen Regeln der modernen Demokratie, des modernen liberalen Staatsverständnisses und des modernen gesellschaftlichen liberalen Verständnisses.
Du hast gerade den Trump als Faschisten bezeichnet, also gesagt, das ist Faschismus. Ist das gemeint als eine Abgrenzungsvokabel oder ist das wirklich ein analytischer Begriff? Also Trumpismus als Faschismus, als historischen, klassischen Faschismus oder neuen Faschismus zu bezeichnen. Was meinst du genau damit?
Also ich habe mich ordentlich eingelesen die letzten Tage nochmal und habe für mich beschlossen, dass ich total leid bin, was natürlich nicht gegen dich geht, Stefan, darüber zu diskutieren, ist vor allem Musk, ist er ein Faschist oder ist er nicht Faschist? Ich fand diese Geste großartig, die er gemacht hat, also dieser Führergruß, den er zweimal direkt nach der Amtseinführung von Trump gemacht hat. Es hatte sowas wirklich Befreiendes, weil ja, ich bin ein Faschist, guckt's an. Damit muss ich mich jetzt nicht mehr auseinandersetzen, was wiederum Trump in seiner Regierung macht. Also das, was wir gerade beide, Bernd und ich, beschrieben haben, zusammen mit einfach diesem Programm, das es hat was Völkisches, wenn man genau hinguckt, egal was Trump dann sagt, dass wir die tollen Schwarzen dann auch noch mitnehmen. Es ist was Umstürzlerisches. Es ist eine Bemächtigung des totalen Staatsapparates. Es ist der Umbau einer Partei zu einer Einheitspartei. Ich könnte weitermachen. Wie dieser Staat wird, kann ich nicht sagen. Aber dass ich die beiden als Faschisten bezeichne, damit habe ich kein Problem.
Bernd, einverstanden?
Im Wesentlichen ja, wobei... Also das Blöde an dem Faschismusbegriff ist, dass er natürlich historisch geprägt ist und der Faschismus, wenn man es denn so bezeichnen will, 2025 sieht natürlich anders aus als Mussolini-Faschismus oder auch als ein deutscher Nationalsozialismus in den 20er und 30er Jahren. Ja. Und insofern hat man immer ein bisschen Schwierigkeiten, wieso, das stimmt doch so gar nicht. Und guck doch mal, und da sind doch auch Schwarze und Latinos auch mit dabei und das wäre doch bei dem klassischen Faschismus nationalistisch weiß und so weiter, wäre das doch nicht der Fall. Und trotzdem würde ich Babs völlig recht geben, alle Ingredienzien, die dazugehören, das heißt, Einerseits eine Gleichschaltung, zweitens eine Aushebelung von rechtsstaatlichen Checks and Balances, eine Gleichschaltung der Behörde zugunsten der Loyalität einem Menschen gegenüber. Für mich war sehr bezeichnend tatsächlich, ich meine, das war ja jetzt, die Amtseinführung wurde ja wegen des kalten Wetters nach drinnen verlegt. Und das, was normalerweise die Parade ist, die auf der Straße abgenommen wird und wo dann diese ganzen Militärkapellen aus allen Bundesstaaten kommen und spielen und so, das ist normalerweise, ist das tatsächlich eine zwar von dem jeweiligen Präsidenten so ein bisschen beeinflusste, aber eigentlich eine relativ neutrale Veranstaltung, die die amerikanische Demokratie und überhaupt Amerika, the beautiful und das besondere Amerika und die USA feiern. Das ist eine patriotische Veranstaltung, aber eigentlich keine parteipolitische. Jetzt ist nach drinnen verlegt worden wegen der Kälte in dieser Arena. 4 Stunden haben die Leute gewartet auf Trump. In der Zeit haben nur Trumpisten gesprochen. Das war auch der Moment, wo Elon Musk seinen berühmten Hitler groß gemacht hat. Und das Ganze, was eigentlich eben eine relativ neutrale Demokratiefeier ist, ist zu einer Unterwerfungsgeste gegenüber Trump geworden. Und das gab es so, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, ich mache das jetzt auch schon ziemlich lange, dass ich mir das angucke, das so jemals so erlebt zu haben.
Ich habe nur eine Ergänzung, dann können wir gerne das Thema dann auch verlassen. Du, Bernd, hast es gerade auch schon nochmal angeschnitten. Es gab einfach verschiedene Formen des Faschismus. Und es gab auch, oder es gibt zumindest die Diskussion, was in Spanien, was in Portugal geschehen ist, ob das auch Formen dessen sind. Das heißt, ich denke, Faschismus ist tatsächlich, also hat bestimmte Merkmale, gibt's aber in unterschiedlichen historischen Ausformungen. Wie das jetzt wird, kann ich nicht sagen. Und ich habe ja auch klar gesagt, ich halte das für einen faschistischen Ansatz, die als Faschisten, ob sie es schaffen, dieses Land so zu überformen, dass man da von einem Faschismus sprechen kann, das weiß ich nicht.
Wir kommen jetzt gleich zu der Frage, was er angekündigt hat, was er schon getan hat und wie weit die Reichweite dieser Maßnahmen ist. Ich möchte aber noch kurz bei dieser doch, wie mir scheint, begrifflich interessanten Frage ganz kurz noch bleiben. Also ist er eher bei Mussolini oder ist er eher bei Berlusconi? Weil es gibt ja Formen auch von Rechtspopulismus, auch aggressiven Rechtspopulismus, der dieses Bündnis mit der Masse sucht, aber mit einem weniger totalitären Impact. Das ist Berlusconi. Also wie seht ihr ihn oder den Trumpismus im Moment auf diesem Spektrum?
Mussolini. Auf dem Spektrum, du hast gefragt, eher da oder eher da. Genau. Und ich sage, eher da. Okay.
Ja, wobei mit den Instrumenten zunächst mal noch, die auch ein Berlusconi zur Verfügung hatte. Aber ja, ich kann dir nur recht geben, leider. Das ist so schwer zu sagen.
Du meinst Moment,
ich kann Babs nur recht geben. Weil natürlich ist es erstmal noch so, dass es eine Demokratie ist, die eine Opposition hat, die auch ein Medienwesen hat, die unabhängige Zeitungen hat und so weiter und so fort. Und dass es erstmal heute ist, sind die USA noch keine Diktatur. Das ist Quatsch, ja. Das ist zu behaupten. Nur all das, was er sagt, ankündigt, wie er agiert. Wir werden ja gleich noch ein bisschen konkreter auch über die Executive Orders, also die, wie sagt man, das Präsidialdekret, die Anordnungen der ersten inzwischen 3 Tage reden. Die gehen alles in eine Richtung, jegliche juristische Leitplanke und jegliche demokratische Leitplanke wirklich auszuschalten. Und zwar auf allen Ebenen der Exekutive, vom Justizministerium bis hin zu den Polizei- und Sicherheitskräften. Der ständige Einsatz oder zumindest kokettieren mit dem Einsatz des Militärs im Inneren, was er ja im Wahlkampf schon gesagt hat, man müsse diese schreckliche Linke, müsste man wirklich bekämpfen und gegebenenfalls auch mit dem Einsatz des Militärs, das hat er mehrfach gesagt in Interviews, jetzt will er das Militär erstmal an die Grenze schicken, wo es eigentlich auch nicht hingehört. Also das sind schon Punkte, da kann man sagen, halt die Tendenz, da würde ich manchmal nicht recht geben.
Es gibt noch ein Element, die Massenbewegung. Das war nicht Berlusconi, sondern das ist Mussolini. Und es gibt diese Massenbewegung und auch sie ist komplett zugeschnitten auf diesen einen Mann. Und wenn man die im Wahlkampf erlebt hat, dann ist es noch einfacher zu sagen, das ist eine Massenbewegung, die mich sehr historisch erinnert.
Zumal es eine aggressive Massenbewegung ist. Und deshalb war ja auch dieses Signal, auch wenn es angekündigt hatte, aber selbst Republikaner, die das grundsätzlich nicht falsch fanden, zumindest Teile derjenigen, die verurteilt wurden wegen des Aufstandes vom 6. Januar 2021, also dem Sturm aufs Kapitol damals, zu begnadigen, dass er alle begnadigt, auch die, die wirklich wegen schwerster Gewalt gegen Polizeioffiziere und so weiter da verurteilt wurden und zu hohen Haftstrafen verurteilt wurden, einschließlich der Führer der Milizen und so, von denen er sich halbherzig im letzten Wahlkampf 2020 noch halbherzig, ihr erinnert euch, Proud Boys Stand By and Stand Back, distanziert hatte. Das heißt, es ist ein Embracement, das heißt, diese ganze militante MAGA-Bewegung ist Teil seiner Gesamtbewegung. Und das merken ja auch Leute, die sich dagegen stellen. Das ist ein bisschen ähnlich wie hier, wenn in bestimmten Gegenden hier gegen die AfD es aufs Maul aufmacht, wird zugeschissen mit Bedrohungen, die auch ernst nehmen muss. Und das ist in den USA noch potenziert, weil da gibt es noch viel mehr Waffen.
Okay, also das ist schon wirksam, diese Begnadigung. Das kann der amerikanische Präsident machen, solche Begnadigungen aussprechen. Die sind dann, wirken dann auch sofort. Glaubt ihr denn, dass da in diesem, bei diesen Begnadigungen auch eine Rolle spielt, dass das sozusagen so eine Art seine Prätorianergarde werden soll? Also, oder ist das nur so eine Geste, das sind meine Leute und die werden nicht verfolgt?
Das sind unterschiedliche Sachen. Das eine ist ja auf jeden Fall, dass er damit im Nachhinein, also der Kapitolsturm war ja, um Joe Biden als Präsidenten zu verhindern, weil Trump behauptet hat, er habe die Wahl gewonnen. Das heißt, wenn er die jetzt freilässt, die ihn eigentlich als Präsidenten legitim einsetzen wollten, ist es nochmal eine Rechtfertigung für ihn. Ich bin der eigentliche Präsident, die hatten Recht, das Kapitol zu stürmen. Das ist das eine. Das andere ist, er weiß ganz genau, wie er auf die Militias und diese anderen militanten Rechtsextremen sich verlassen kann im Zweifel. Und es ist ein Symbol. Es ist einfach das Symbol, darüber haben wir gesprochen, die rechtsextreme Bewegung zu umarmen. Was krass ist, total krass. Aber ich meine, er macht alles, was er angekündigt hat. Warum sollten wir nicht glauben, Dictatorship from day one?
Ja, gebe ich dir in allem recht, Papst. Ich glaube, es ist noch eins mehr, nämlich auch für die zukünftige Präsidentschaft. Wenn du das nochmal zusammenbringst, auch mit dem Urteil des obersten Gerichtshofes, was die präsidentielle Immunität angeht. Das heißt, alles, was ich als Präsident, als Amtshandlung durchführe, ist grundsätzlich nicht von Strafverfolgung, auch nicht nach Ende meiner Amtszeit, kann kein Gegenstand davon sein. Und das verbunden noch mit diesem exzessiven Einsetzen präsidentieller Begnadigung.
Ja.
Da hast du quasi, ohne die Gesetze groß geändert zu haben, verrückterweise hast du sofort ein Klima der völligen Straflosigkeit. Und das ist natürlich ich weiß, das ist total schief und das, so weit würde ich dann auch wieder doch nicht gehen. Aber deshalb kommt man eben so auch auf diese Gedanken der Faschismusvergleiche. 9. November 1938 in Deutschland, die Polizei guckt zu. Und 6. Januar 21, die Polizei hat zwar nicht zugeguckt, aber im Nachhinein wird alles gerechtfertigt gedeckelt und freigelassen. Mhm. Das ist, ich möchte das nicht vergleichen, ja, weil Judenpogrome mit vielen, vielen Toten und so weiter ist was anderes als das, was da passiert ist. Aber von der juristischen Sicht her verfolgt der Staat seine eigenen Gesetze oder ist es davon abhängig, wer gerade regiert und das, was die eigenen Leute machen, ist dann straffrei? Mhm. Ist es eher nicht.
Also ich glaube, dieser Vergleich stimmt da nicht. Weil es in Deutschland im 1938 überhaupt keine, auch nicht den Anschein einer unabhängigen Justiz mehr gab. Das war sozusagen ein Führerstaat. Und das ist ja der Unterschied zu den USA. Das gibt es ja bis jetzt nicht.
Ja, aber es gab zu dem Zeitpunkt zumindest noch den Anschein einer Polizei, die was sein könnte. Ja, ich weiß, die SA war schon vorher eingegliedert worden in Polizeieinheiten. Trotzdem haben ja auch viele betroffene Juden haben damals die Polizei gerufen und um Hilfe gewinnen und die Polizei stand daneben.
Ja.
Das war schon für viele nochmal ein Schock und das endgültige Zeichen, hier geht gar nichts mehr.
Mhm.
Ich möchte diesen Vergleich nicht übertreiben. Ich will bloß sagen, warum man auf den Gedanken kommt, dass es in den USA wirklich gerade in eine ganz, ganz, ganz fatale Richtung läuft, die viel, viel mehr ist als ein irgendwie normaler Regierungswechsel zwischen rechts und links oder Mitte links, Mitte rechts, irgendwas, sondern wirklich um was anderes geht. Mhm. Da spielen so eine Gedanken
bei mir zumindest mit rein. Das ist bestimmt richtig. Ein zweiter wichtiger Punkt, der auch sehr schnell ging, war, es gibt diese 50.000 Staatsbeamte. In den USA ist es so, dass die politische Elite, also mit bei Regierungswechsel, also die bei den Beamten ausgewechselt wird, also stärker als in Deutschland, aber sehr ungewöhnlich oder eigentlich hat es noch nie gegeben, dass man das, was diese Rechten und Rechtsradikalen Deep State nennen, nämlich sozusagen die unabhängigen Beamten, dass die gefeuert werden sollen. Jetzt ist die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Also geht das überhaupt? Kann der Präsident, der amerikanische Präsident, einfach 50.000 Beamte feuern? Gibt es da keine Arbeitsgerichte?
Manche werden versetzt. Also im Moment hat es noch den Anschein von zumindest Regelhaftigkeit. Also viele werden noch mit Bezahlung freigestellt. Hauptsache, sie sind raus. Also die Säuberung wird durchgeführt, bis man sie dann kündigen kann. Andere werden versetzt in absurde Behördenteile, wo sie Dinge machen müssen, die wirklich nicht das sind, was sie vorher gemacht haben oder was in irgendeiner Weise mit ihrem demokratischen Verständnis zusammenpassen würde, was dazu führt, dass wahrscheinlich viele von sich aus auch kündigen. Also so, das heißt, es läuft so einigermaßen regelhaft ab. Eine Säuberung ist es natürlich trotzdem. Also jetzt erstmal gar nicht auf das Funktionieren der Behörde geguckt, sondern nur, ob diese Maßnahme greifen kann. Also 50.000 dauert schon eine Weile, aber sie kriegen es ja relativ schnell hin.
Man muss auch sagen, 50.000 ist eine geschätzte Zahl. Das ist eine Zahl, die mal aufgetaucht ist im Project 2025, also in jedem von der Heritage Foundation kuratierten Blaupause-Regierungsplan für eine zweite Amtszeit von Trump, von dem er sich selber immer distanziert hat. Er wisse nicht, worum es da gehe.
Aber im Grunde genommen folgt er diesem
Dreh. Aber dieses Schedule F heißt das, die Maßnahme, die hat er jetzt wieder angeordnet hat, hatte er schon zum Ende seiner ersten Amtszeit, allerdings relativ kurz vor Ende seiner ersten Amtszeit angeordnet. Dann gab es gerichtliche Anfeindungen dagegen. Das ist dann nicht weiter verhandelt worden, weil in dem Moment, wo der Regierungswechsel zu Joe Biden kam, hat die neue Regierung das dann nicht weiter verfolgt und damit ist das Verfahren niemals zu Ende geführt worden. Ob es sich dagegen jetzt auch wieder gerichtliche Anfeindungen von Seiten der Demokraten geben wird, wird man sehen. Ob das aber auch von Erfolg gekrönt sein wird, wenn es schlussendlich dann beim obersten Gerichtshof landet und so eine Geschichten würden beim obersten Gerichtshof landen, der mit 6-3 konservativ besetzt ist und davon 3 Richter von Trump nominiert, die bis jetzt immer für ihn gestimmt haben in den entscheidenden Fällen. Mhm. Das ist die andere Frage. Es könnte sein, dass es dadurch etwas verzögert wird, aber solche Geschichten wie Leute erstmal auf Paid Leave zu setzen, also wie Babs gesagt hat, erstmal werden sie irgendwo anders hin versetzt, werden aber weiter bezahlt, sodass es arbeitsgerichtlich für sie nicht so krass wird, aber trotzdem die Funktion der Behörde, in der sie arbeiten, sich entweder völlig verändert oder einfach abgeschafft wird. Er wird es erstmal auf den Weg bringen können. Mhm. Das Ziel des Ganzen ist, Schedule F heißt, dass man umdefiniert den Arbeitsethos jener Beamten, dass sie nicht Gesetzen, dem Volk, also als gute, erfahrene Bürokraten dem Gesetz dienen, sondern die Loyalität zum politischen Willen der jeweiligen Regierung das Entscheidende ist, also sprich Trumps. Das ist der große Unterschied, was vorher eben nur für die relativ, angesichts von, ich glaube, 2,7 Millionen Bundesbeamte sind das in den USA, von 4.000, die sonst ausgetauscht werden, eben politischen Beamten, was bei uns so Staatssekretärsebene wäre oder sowas. Es geht da ein bisschen tiefer, aber eben nicht so tief, wie das jetzt
Also gemeinhin nennt man sowas Führerstaat, aber wenn die ausgewechselt sind, werden sie ja teilweise, wenn die Funktion gewünscht ist, auch ersetzt. Das heißt, von dort aus wird es dann natürlich nach unten weiter dekliniert. Also so die Säuberung macht ja nicht statt, hält ja nicht an bei dieser einen Ebene, sondern die sind ja dann wiederum dafür da, nur die Loyalen bei sich zu haben. Und da es von oben runter dekliniert wird, wird es wahrscheinlich sogar erfolgreich sein. Natürlich müssen die Demokraten trotzdem dagegen klagen. Also vielleicht kommen wir ja auch noch dahin, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten in einem noch irgendwie demokratischen Land? Die Vorstellung, dass hier so ein Führerstaat eingerichtet wird und dann in 4 Jahren einfach die meisten Leute denken, oh, das war jetzt doch doof und deshalb wählen wir die Demokraten, ist so, also es fällt mir schwer, mir das vorzustellen. Das heißt, es geht auf jeden Fall darum zu überlegen, was ist jetzt überhaupt an Handlungsmöglichkeiten da und zwar so schnell wie möglich.
Also ein wesentlicher Teil, auf diese Frage, was die Demokraten in den USA, was die Zivilgesellschaft tun kann, da kommen wir, glaube ich, noch drauf. Aber lass uns mal erst noch dabei bleiben, zu beschreiben, was passiert ist. Und ein wesentlicher Punkt bei diesen Präsidentendekreten betreffen ja Migration. Da hat er unter anderem versucht, eher etwas zu verändern, was fundamental eigentlich für die USA ist, nämlich dass man die amerikanische Staatsangehörigkeit hat, wenn man in den USA geboren ist. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und insgesamt hat er natürlich auch diese Razzien da angekündigt. Aber lass uns erst mal bei diesem ersten Punkt bleiben, bevor wir zu den Razzien kommen. Was bedeutet das? Kommt er damit durch, mit diesem Versuch, das zu ändern? Weil das ist ja, wenn ich mich nicht irre, steht das ja sogar in der amerikanischen Verfassung.
Es ist strittig, ob das tatsächlich geht, Amendment, genau, dieses Birthright. Aber die Frage, das weiß ich nicht, muss ich zugeben, mit was für einer Mehrheit man sowas abschaffen könnte. Weißt du das, Bernd?
Das ist relativ schwierig. Also es ist tatsächlich verankert im 14. Verfassungszusatz. Das Ding ist, also die um das zu verändern, du brauchst eine, ich glaube, 2/3 in Senatmehrheit, dann aber auch nochmal eine 2/3 oder sogar 3/4 Mehrheit der Bundesstaaten.
Ich glaube, drei Viertel
tatsächlich
sogar.
Für Verfassungsänderung. Also das ist relativ schwierig, das hinzukriegen.
Also das wäre
wahrscheinlicher ist eigentlich. Ja. Und da gibt es tatsächlich, so viel ich weiß jedenfalls, ich bin kein Jurist, auch kein Verfassungsjurist, aber es gibt einen Rechtsstreit darüber, ob das Amendment, als es eingeführt wurde, wirklich so gedacht war, dass quasi Migranten, beispielsweise Asylsuchende, Geflüchtete, Ähnliches, die per se auch eigentlich schon von der Denke her auch einen Aufenthalt auf Zeit haben, wenn die dann dort Kinder kriegen, ob das sofort US-Staatsbürger sein müssen oder ob es nicht eigentlich die USA sich damals als Einwanderungsstaat begriffen hat und man gesagt hat, okay, wir sind ein Einwanderungsland, alle, die hierher kommen und hier Kinder kriegen, deren Kinder sind natürlich sofort US-Amerikaner und so. Insofern kann es sein, dass wenn das Ganze dann, und die Klagen gibt es bereits, 24 Bundesstaaten und mehrere Bürgerrechtsorganisationen, die gegen dieses Dekret inzwischen klagen, das wird beim obersten Gerichtshof landen.
Supreme Court, ja.
Es könnte aber sein, dass die ja diesen, wie heißt das, originalistischen Verfassungsauslegungsgedanken haben und nicht eine moderne Verfassungsauslegung, sondern so, wie es mal gemeint war, dass die das so auslegen, dass es für die ganzen Gruppen, also für Migranten, Asylsuchende etc. pp. Überhaupt niemals gedacht war und insofern für die nicht gelten soll. Halte ich für wesentlich wahrscheinlicher, wenn es denn durchgeht, dass es so durchgeht, als durch eine wirkliche Änderung der Verfassung.
Auf jeden Fall. Ich denke, das ist die einzige Möglichkeit, aber es ist eine sehr reale Möglichkeit, weil du hast recht, eine Interpretation kann das oberste Gericht vornehmen und wir wissen ja, wie es besetzt ist und wir wissen auch, wie Entscheidungen in letzter Zeit ausging. Insofern könnte das durchaus so kommen. Aber es dauert natürlich eine Weile, bis er das durchsetzt. Aber das gilt für viele der Maßnahmen, nicht
Wobei
für alle.
Das ja auch innerhalb dieser ganzen, wir kommen ja gleich noch auf die weiteren Dekrete, die in dem Migrationspaket alles so drin waren. Und das ist ja eigentlich das langfristig Wirksamste. Und gar nicht mal so sehr das, was kurzfristig wirkt. Weil ich meine, klar, es ist immer so eine rechte Behauptung gewesen, die kommen alle dahin, um da Kinder zu kriegen und dann sich damit quasi über ihre Kinder den Aufenthalt im Land zu erkaufen. Tatsächlich ist das, na gut, es ist eine der vielen Visionen, die da so waren. Aber ich glaube, das, was kurzfristig ist, also die Grenze komplett geschlossen erstmal und Truppen an die Grenze schicken, er schafft es zwar nicht, diese 10.000, die er sofort dahin schicken sollte, die kriegt er überhaupt nicht mobilisiert, das Militär sagt, das wäre ein Overstretch, dann fehlen die uns woanders. Sie gehen jetzt erstmal davon aus, 1.500 vielleicht. Begründung, warum Truppeneinsatz im Inneren, Nationalgarde kennt man, Militär allgemein selten eigentlich, kaum. Das verbunden aber mit der Erklärung der mexikanischen Drogenkartelle zu ausländischen Terrororganisationen. Mhm. Gegen ausländische Terrororganisationen, die im Land sind, darfst du das Militär einsetzen, das ist Krieg gegen Terror, das kannst du machen. Aber so fügt sich dann eins ins andere. Das eine ist die Grenzschließung. Dann Abschaffung sämtlicher Asylanträge und Asyleintritte derzeit, was auch alle betrifft. Es gab diese App, CBP One App hieß das, wo Asylsuchende über ihr Handy einen Termin buchen konnten, um ihren Asylantrag zu stellen. 270.000 Anträge waren da offen, über 30.000 hatten jetzt schon einen Termin. Ist alles gestrichen worden von einem Moment auf den anderen an der mexikanischen Grenze. Es ist das blanke Grau und die Leute sind wirklich entsetzt und eine Welt bricht zusammen, weil sie haben gerade versucht, den legalen Weg zu gehen und nicht irgendwie illegal drüber zu gehen. Bumm, gestrichen, vorbei. Resettlement-Programme betrifft zum Beispiel 1.600 Afghanen, ehemalige afghanische Ortskräfte, die in Afghanistan und Pakistan schon Flüge hatten, bezahlt von der US-Regierung, um in die USA zu kommen. Flüge sind gestrichen, die Leute sind im Nichts. Und so, das sind die Programme. Und dann die angekündigten Razzien gegen alle, die sich undocumented, also ohne gültige Aufenthaltspapiere, im Land aufhalten. Das sind einige, die in den letzten Jahren tatsächlich auch ohne Erlaubnis die Grenze überschritten haben. Es sind aber auch sehr viele, die da seit vielen Jahrzehnten leben, die Wirtschaft aufrechterhalten. Wie jene Bischöfin Marion Barry Trump in ihrer Ansprache nochmal gesagt hat, das sind die Leute, die abwaschen, wenn wir im Restaurant essen waren und have mercy on them. Also.
Ist da, wo du gerade die Rede der Bischöfin erwähnt hast und das Argument, das ist ein Argument, was man ja relativ oft hört, dass diese Migranten, die also ohne Papiere da leben, aber im Grunde genommen schon sehr lange, und im Grunde genommen ja so was wie die neue Dienstklasse in den amerikanischen Metropolen verkörpern. Also Daycare, Restaurants. Also im Grunde genommen für die Infrastruktur, ohne die Infrastruktur auch gar nicht läuft. Ist das nicht so eine Art Grenze von diesem Programm, was du gerade skizziert hast? Also ist nicht das Risiko, wenn Trump diese Art von radikaler Antimigrationspolitik durchzieht, dass die Kosten dann doch auch zu hoch sind.
Die Frage, wie darauf reagiert wird. Also wir kennen es doch auch, dass viele Arbeiter, Arbeiterinnen in den Dienstleistungsberufen hier fehlen, weshalb ganz viel auch nicht funktioniert, weshalb auch ganz viele Läden unbedingt Verkäufer, Verkäuferinnen suchen. Bisher habe ich ja jetzt noch keine Massenbewegung in Deutschland dagegen gesehen. Ich weiß es nicht, wie darauf reagiert wird. Es wird ganz sicher ein Problem im Alltag. Also weil es gibt so viele klassische Bereiche, ganz genau weiß das machen alles die Migranten und Migrantinnen. Also es wird sehr viel nicht mehr funktionieren. Aber wie reagieren die Menschen darauf?
Also ich glaube, dass wir haben ja schon öfter mal drüber geredet, dass es diesen Unterschied in der Perzeption Trumps von Liberalen und seinen eigenen Anhängern gibt. Und dass die Liberalen ihn immer fürchterlich ernst nehmen in allem, was er sagt, uns ganz furchtbar finden und die Konservativen ihn überhaupt nicht ernst nehmen, aber es ganz toll finden. Ich glaube, in diesem Falle könnte es so ein Punkt sein, weil das, was Tom Homan, seinen Border Czar, also wirklich ein Hardliner gegen Immigration, immer wieder sagt, ist erstmal soll es gegen die gehen, erstens die in letzter Zeit illegal über die Grenze gekommen sind, zweitens gegen die hier Verbrechen begangen haben, und dafür spricht auch ein gestern gestern am Mittwoch ist im Repräsentantenhaus ein Gesetz verabschiedet worden, mit sogar vielen Stimmen der Demokraten, 46 Demokraten haben da mitgestimmt, was verfügt, dass die ICE jeden in Abschiebegewahrsam nehmen kann, der mit einem ungeklärten oder zweifelhaften Aufenthaltsstatus in den USA ist und irgendein strafrechtlich relevantes Vergehen begeht. Der Verdacht reicht. Es muss noch nicht mal juristisch nachgewiesen sein, eine Anklage erfolgt haben und so weiter, um den in Abschiebegewahrsam zu nehmen. Das geht erstmal einher mit der Rhetorik von Trump. Die Verbrecher, die hier ins Land kommen und Straftaten begehen, die sollen erstmal raus. Dafür gibt es, glaube ich, tatsächlich in den USA eine sehr große Mehrheit. Ja. Und ganz ehrlich, ich glaube, hier gibt es die auch.
Glaube ich auch.
Wenn ich ehrlich bin, wir sprechen am Tag nach dem Attentat von Aschaffenburg und so. Ich glaube, wenn du hier die gleiche Frage stellen wolltest, sollen Leute, die auch nur ein minderes Vergehen begehen und sofort das Land verlassen, würdest du hier auch eine Mehrheit für kriegen. Nur, gerade wenn es auf Verdacht ist, hebelt es halt wieder was aus an Rechten von Leuten, die Leute einfach haben. Ich glaube trotzdem, wir gehen von einer auch, ehrlich gesagt, Workforce, also einer Arbeit. Ach, ich bin neulich mal kritisiert worden von einem Leserbrief, dass ich immer diese scheiß englischen Begriffe sage, um sie danach zu übersetzen. Es liegt einfach daran, dass ich das meiste auf Englisch erstmal lese. Wir lesen es auf Englisch und müssen dann immer überlegen, wie sage ich das Deutsch. Also die Arbeitskraft, die auch über papierlose MigrantInnen in den USA ist, wird ja so geschätzt auf zwischen 11 und 14 Millionen Menschen. Dass die komplett rausgeworfen werden, auch nur in absehbarer Zeit, daran glaubt wirklich kein Mensch. Eher so vielleicht 1 Million. Nur alle werden in Unsicherheit versetzt. Das macht mit allen was. Es macht allen nochmal klar, ich bin hier kein Bürger, ich bin hier nicht erwünscht, ich bin Bürger zweiter Klasse und sonst was. Ganz schwierige Situation. Und in den Behörden, in den Bundesstaaten und so weiter löst es wahnsinnigen Ärger aus. Und als letzter Punkt noch, eine Riesenauseinandersetzung ist am Kommen zwischen der Bundesregierung und den Städten, die sich bis jetzt als Sanctuary Cities, als sichere Städte für Migranten definiert haben und gesagt haben, unsere Polizei wird der ICE, der Ausländerbehörde, nicht helfen, dabei die rauszuschmeißen. Neuestes Dekret ist Anweisung ans Justizministerium, alle zu verfolgen, auch alle lokalen Polizisten strafrechtlich zu verfolgen, die sich weigern, bei diesen Sachen zu
machen. Ich wollte zwei Sachen noch sagen. Das eine ist, wir müssen sehen, wie die Razzien dann aussehen. Weil das eine ist der Grenzschutz an der Grenze und das andere ist tatsächlich, wer wird dann deportiert. Anders kann man es ja leider nicht sagen. Die Dimension ist noch nicht klar. Klar, sie brauchen da Hilfe in den Städten, in den Bundesstaaten. Und da ist die immer schöne Frage, wer traut sich, dem zu widerstehen, nicht zu machen, auf Kosten dann vielleicht des eigenen Jobs. Also das ist genau die Frage, an die wir dann irgendwann kommen. Also so aufrecht nennt man das, so gemeinhin. Also so, wer beugt sich dem nicht? Und das andere ist, das betrifft nicht die illegale Arbeitskraft generell, aber Trump ist ja schon, was auch klassisch ist, von der Wirtschaftselite dorthin gebracht worden und wird jetzt noch viel stärker von der Wirtschaftselite unterstützt. Und die braucht diese Arbeitskräfte. Vielleicht braucht sie nicht unbedingt Elon Musk bei Starlink. Also seiner Mars-Firma. Aber McDonald's, die sich jetzt beugen und nicht mehr Diversität fördern wollen, die brauchen die zum Beispiel. Und da gibt's noch viel mehr von genau diesen Unternehmen, die halt direkte Serviceleistungen bringen. Und da wird es auch schon eine Auseinandersetzung geben, wie weit das Ganze gehen kann. Und er ist schon abhängig, würde ich sagen.
Wobei es ja tatsächlich auch gerade Elon Musk und Donald Trump, die H-1B-Visa heißen, die, das sind so kurzfristige Arbeitsvisa, die ganz Radikalen, so Leute wie Steven Bannon oder so, die wollen auch das abschaffen.
Ja.
Die haben mich sehr verteidigt, weil tatsächlich die Wirtschaft das zumindest braucht. Das ist jetzt immer noch eine Legalität, das ist nicht die illegale Grenze, was rutscht nicht darunter. Aber das ist manchen Völkern auch schon zu viel.
Ja.
Nochmal ganz kurz nochmal nachgehakt, du hast ja erwähnt, dass es auch Demokraten gab, die für diese Verschärfung gestimmt haben. Es gab, glaube ich, in der New York Times eine Umfrage, wenn ich mich recht entsinne, die gezeigt hat, dass es eine Mehrheit gibt, obwohl Trump extrem unbeliebt ist, also viele ihn nach wie vor kritisch sehen in den USA, es eine Mehrheit gibt für das, was er bei Migration macht. Steckt darin auch nicht eine kritische Frage an die Demokraten oder die Liberalen, ob man da irgendwas falsch gemacht hat?
Das kann man so sehen. Ich kann das schwer auseinanderhalten von der Diskussion, die wir hier auch führen, weil wir merken das ja hier ähnlich wie das Thema der Migration, den Rechtspopulismus, den Aufstieg des Rechtspopulismus auch hier befeuert. Wobei ich mich oft frage, und das in den USA eigentlich noch viel mehr gefragt habe als hier, also wenn du ansiehst, in was für Gegenden der USA, wo es wirklich eine so kleine Population nur von Eingewanderten und undocumented people auch in den letzten Jahren gab, die Leute gesagt haben, das geht alles nicht, unser Land wird überrannt und sonst was alles, dann frage ich mich immer wieder doch, ob es nicht eine allerdings mit einem sehr wirkmächtigen Diskurs konstruierte Krise ist. Dass es so nicht funktioniert hat, mag ja alles sein. Ja, und diese Politik, dass man einerseits sagt, Asylbewerber können, also Trump hatte ja die Politik, du kannst einen Asylantrag stellen, aber außerhalb, du musst in Mexiko warten, bis das Ding entschieden ist. Das hat Biden wieder aufgehoben, hat sie reingelassen, konntest drin einen Asylantrag stellen und wurdest dann erstmal rausgelassen quasi. Also musstest nicht irgendwo warten unter Kontrolle, sondern wurdest rausgelassen. Und natürlich sind da wahnsinnig viele auch abgetaucht. Zumal dann die Asylanträge dauern auch Jahre. Das ist ja auch ein überfordertes System, ähnlich wie hier. Und das ist natürlich, kannst du dann sagen, da gibt es dann einen Faktor unkontrollierter Migration. Nur, was Trump dann immer gemacht hat, war zu sagen, die kommen alle, die fremden Länder leeren ihre Knäste und schicken uns die Leute, fremde Länder leeren ihre psychiatrischen Anstalten und schicken uns die Leute. Sie sind alles Verbrecher, sie bringen hier die Leute um und so weiter. Das ist natürlich allesamt, nichts davon stimmt, gar nichts davon stimmt. Und die Frage ist halt, wenn du dann Mehrheiten hast, die das richtig finden, sind diese Mehrheiten einem falschen Narrativ aufgesessen oder bearbeiten sie eine tatsächlich vorhandene Problemstellung? Und ich fürchte, es ist bestenfalls eine Mischung aus beidem.
Ja, es ist bestimmt beides. Ich meine, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, den du gerade angesprochen hast, Bernd, glaube ich, diese Fake News. Also diese Vermischung, also neben dem, was ihr jetzt beschrieben oder was auch klar ersichtlich ist, an diesen autoritären Tendenzen und Versuchen, den Staat gewissermaßen nach eigenem Gusto zu formen, ist ja was ganz Bedenkliches, also was auch was Demokratiegefährdendes, diese dauernde Inszenierung von Fakes, die geglaubt, also dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Meinungen und Tatsachen. Das ist, glaube ich, etwas, was ja wirklich demokratische Öffentlichkeit, demokratische Willensbildung zersetzt. Ja,
das ist genau das Problem auch in Bezug auf deine letzte Frage. Vielleicht könnte man etwas besser machen oder hätte man etwas besser machen können. Das mag sein. Ob es gewirkt hätte angesichts der Verzerrung von Fakten, von wirklichen Zuständen durch Social Media und natürlich den Algorithmen dahinter, das wissen wir alle, da bin ich eben nicht sicher. Social Media ist so ein, und die ganzen Verschwörungstheorien sind so ein zentraler Teil bei dem Aufstieg dieser ganzen von Rechtspopulisten bis Faschisten, weil es sind ja nicht alles Faschisten, darauf können wir uns schon einigen, dass es so wahnsinnig schwer ist zu denken, was hätten liberale Demokraten und Demokratinnen besser machen können, sodass es zu so einer Verzerrung nicht hätte kommen können. Das ist doch ein großes Problem, zumal du ja auch über, wenn man mal das Netz und Social Media, viel mehr Motivation zur Wanderung hast und zur Motivation dann auch in diese Länder zu wandern. Also so, da kommt eine Mischung zusammen, für die ich keine Lösung habe. Man könnte jetzt natürlich fragen und dann wirklich, Bernd, wenn es demokratische Mehrheiten für eine Politik gibt, Muss man der folgen oder muss man dem menschenrechtlichen Impuls, den wir haben, folgen? Das ist eine ganz schön wichtige Frage, muss ich zugeben, die wir auch zu wenig diskutieren. Das ist das zweite Element dabei.
Ich glaube trotzdem, also im ganzen letzten Jahr sind die Grenzübertritte massiv runtergegangen, auch nach einer Veränderung der Bidenschen Politik. Er hat ja unter dem Druck tatsächlich die Grenzübertritte weitgehend auch unmöglich gemacht. Er hat ein Kontingenzsystem eingeführt, wenn so und so viele Asylbewerber ins Land gelassen wurden, dann ist erstmal Schluss. Das heißt, dieser tatsächlich in seinen ersten drei Amtsjahren, nachdem er am Anfang viele Schritte von Trumps Abschottungspolitik rückgängig gemacht hatte und das auch in Lateinamerika wahrgenommen wurde, mit dem Glauben auch, wir könnten da jetzt alle rein, was eigentlich gar nicht stimmte, aber was den Druck erstmal so erhöht hat, dass die Situation unhaltbar wurde und dann tatsächlich viel mehr reinkam, das hat er eigentlich rückgängig gemacht. Das überparteilich ausgehandelte Abkommen, im Senat bereits fertig ausgehandelte Abkommen zur Verstärkung der Grenze, Erhöhung der finanziellen Mittel für den Grenzschutz, Einstellung neuer Grenzpolizisten, ist von Trump gestoppt worden.
Ja.
Ist von Trump gestoppt worden, weil er auf dem Thema Wahlkampf machen wollte. Also vor, wie lange ist es jetzt her? Ein Jahr ungefähr, ne? Ein Jahr, anderthalb
nicht
vielleicht.
Nicht mal so lange.
Ich hätte gedacht Anfang letzten Jahres oder so, aber gut, geschenkt. Also Trump brauchte das Thema Migration und die Behauptung, da ist eine ungebrochene Krise, eine ständig weiter stattfindende Invasion von Aliens, kriminellen Aliens in unser Land. Das brauchte er als Wahlkampf-Elixier ganz, ganz dringend. Und jetzt baut er natürlich auf diesem Elixier auch auf seine ersten Maßnahmen. Wobei das Interessante ja ist, und das ist, wird nicht nach drei Tagen, aber relativ schnell, wenn er ihm da nichts zu einfällt, zum Narrativ, es gab diese zwei Punkte. Das eine war Migration, das zweite war zu hohe Lebenserhaltungskosten. Alle Maßnahmen, die er bis jetzt getroffen hat, werden die Lebenshaltungskosten steigern. Und das bezieht sich sowohl auf die Migration als auch erst recht auf alles, was er mit Zolltarifen gegenüber für Importe in die USA vorhat. Das steigert alles die Lebenshaltungskosten in den USA.
Die Inflation.
Das Einzige, erstmal wieder die Inflation. Ne? Das Einzige, was dagegen wirken könnte, aber dann langfristig von dem, was er bisher angekündigt hat, wäre seine Idee der Energy Revolution. Also sprich, wahnsinnig viel mehr produzieren, um energieautark zu werden, die Energiekosten zu senken, weil es natürlich immer ein wesentlicher Teil auch von Inflationskosten sind. Nur, das wirkt natürlich bestenfalls mittelfristig, wenn es denn überhaupt wirkt. Wobei man, wie man das machen soll, sinnvoll, wenn man sagt, Windenergie wollen wir überhaupt nicht. IBL ist sofort alles abgeschafft, aber wir werden bohren und bohren und bohren. Das, glaube ich, funktioniert weder ökonomisch noch ökologisch noch wirtschaftlich irgendwie sinnvoll. Aber erstmal wird es steigern. Und das könnte ihm richtig auf die Füße fallen, weil es natürlich die Leute merken, dass sie alle gesagt haben, ich wähle Trump nicht, finde ich alles gut, aber mir ist das Leben zu teuer, dass man anders werden. Und dann wird es gar nicht anders.
Also da ist so ein weicher Punkt, wenn man die ganze Zeit so einen weichen Punkt gesucht. Das ist einer, dieses Versprechen, dass es den Leuten, das war ja wesentlich im Wahlkampf mit der Inflation, also dass die Inflation eingedämmt wird. Und dass Trump keine Politik macht, die dem wirklich dienlich ist. Was du aber gerade angesprochen hast, Bernd, wollte ich jetzt weiter fragen. Das ist das Klima, was Trump ja auch als eine der ersten Ankündigungen, ersten Taten, also angekündigt hat, war die Kündigung des Pariser Klimaabkommens. Genau das Gleiche hat er 2016 schon mal gemacht. Das dauert, glaube ich, ein paar Monate oder ein Jahr, bis das wirksam wird. Was heißt das? Was bedeutet das für Klimaschutzpolitik? Wie gravierend war der Ausstieg der USA? Biden hat dann wieder eingestiegen. Wie gravierend war dieser Ausstieg der USA 2016 bis 2020? Also mit was ist dazu, was müssen wir da erwarten, befürchten?
Also ich denke, dass er jetzt noch viel radikaler dann die Maßnahmen umsetzt. Ich gehe auch davon aus, dass er als Chef gar nicht unbedingt wartet, abwartet dieses Jahr, bis das Abkommen nicht mehr für sie gültig ist, für die USA, sondern vorher schon einfach Maßnahmen zurückführt. Hat er ja auch angekündigt. Es gibt ja noch ganz andere Energiegesetze, die schon bedeuten, ich halte mich gar nicht mehr daran. Das heißt, es ist eine Ankündigung eines formalen Schrittes, der meiner Ansicht, also Befürchtung nach, schon vorher vollzogen wird. Dass die USA nicht mehr beim Klimaabkommen mitverhandeln, sich dementsprechend auch nicht an die Geldzahlungen halten werden, die notwendig sind, um in anderen Ländern auch eine Infrastruktur aufzubauen, die klimaverträglich ist zum Beispiel. Ich spreche gar nicht vom Schutz für diejenigen, die schon unter Klimaschutz leiden, sondern tatsächlich die Finanzierung. Es wird auch bedeuten, dass die USA bei der Weltbank all diese Maßnahmen stoppen werden, die die letzten Jahre wirklich in die richtige Richtung gegangen sind. Die ganze Reform der Weltbank könnte jetzt zum Erliegen kommen, wo ja die deutsche Regierung sehr aktiv mit dabei ist. Und da sind ganz klar die Finanzierungen an Klimaverträglichkeit gebunden. Das heißt, es ist eine Wirkung auch über, also in verschiedene Institutionen hinein und damit eine gravierende Wirkung. Und was natürlich auch noch bedeutet, ist, wenn die USA sich nicht mehr daran halten, ist es ja eine Wettbewerbsverzerrung. Also werden sich auch andere Länder möglicherweise nicht dran halten, ob sie drin bleiben oder nicht. Und es gibt ja ganz starke blockierende Kräfte natürlich in diesem Klimabündnis. Wie viel will Saudi-Arabien jetzt gerade wieder investieren? Gab doch gerade ein Telefonat mit Trump. Das ist ganz klar, wir folgen deinem Weg. Es ist ein Türöffner für alle. Also es wird natürlich trotzdem, die Staaten werden weiterarbeiten. Und es gibt ja immerhin einige, die nicht so irre sind wie Trump, die sehen, dass es auch ein ökonomisches Problem ist und nicht nur mittelfristig, sondern sogar schon kurzfristig. Also wenn wir an den anderen großen Emittenten denken, also China, die leiden ja schon gravierend teilweise unter dem Klima, unter der Klimaveränderung. Das heißt, man kann darauf hoffen, dass es genug Vernünftige gibt, die zumindest nicht komplett die Richtung drehen.
Weißt du eigentlich, Babs, das ist tatsächlich was, was ich mich gefragt habe. Er kommt ja an den Inflation Reduction Act von Biden, der ja immer noch gilt, kommt er ja so leicht nicht ran, jedenfalls nicht über Presidential Order, falls er eben ein Gesetz ist. Ja. Und Gesetze kannst du ja nicht so einfach verändern. In der Gesamtsumme, die da abgestimmt und auch vom Kongress gebilligt wurde, sind ja relativ viele Klimaschutzmaßnahmen auch enthalten gewesen.
Ja.
Weißt du, ob er trotzdem über irgendwelche Ausführungsbestimmungen, Ähnliches, da nochmal ran kann, dass sie da zurückkommen? Das habe ich mich gefragt, ich habe da aber keine wirkliche Antwort drauf gefunden.
Es kann sein, dass es tatsächlich über Budgetmaßnahmen geht, also gar nicht über irgendwelche präsidentiellen Anordnungen, sondern über Haushaltsstopp zum Beispiel. Das ist ja eine These zumindest, dass er tatsächlich den Haushaltsstopp bewirken will. Das heißt, die Zahlungsunfähigkeit des Staates, der dann seine Beamten nicht mehr bezahlen kann, möglicherweise aber eben auch bestimmte Maßnahmen nicht mehr zahlen kann. Das ist zumindest eine Variante, wie er da auf jeden Fall rankommt. Sind ja auch, ich kann dir die Summe nicht nennen, aber ganz viele noch gar nicht abgerufen. Also so, das heißt, es ist ganz viel, was noch gestoppt werden kann, dass er mit seinem Team alle Maßnahmen zurückdreht, die jetzt begonnen haben, die ja ganz viel Investitionen in ökonomische Entwicklung, in moderne Energieinfrastruktur sind, wird angezweifelt. Also stoppt der wirklich den Bau aller Energieanlagen, die fast fertig sind und funktionieren könnten? Das wäre total irre. Das weiß man natürlich nicht. Aber über Budgetmaßnahmen ist wohl der einfachste Weg, da ranzukommen. Und der zweite Weg ist natürlich, du brauchst ja auch Ausführungsorgane für das. Wenn du aber die Ausführungsorgane total zerlegst, wie eben die Umweltschutzbehörde, dann ist es auch nicht mehr möglich, die Programme umzusetzen. Das sind die zwei Wege, die ich bisher so gesehen habe.
Mhm. Also so eine grundsätzliche Frage ist ja bei diesem Bild von Trump, da gibt es ja so zwei, also wir haben jetzt ganz stark das Ideologische, habt ihr jetzt rausgearbeitet, dass er dieses Autoritäre, Faschistoide. Es gibt so ein anderes Bild von Trump auch in Bezug auf internationale Beziehungen, das ist, dass er so ein Dealmaker ist. Also dass er im Grunde genommen in der Politik auftritt wie ein Geschäftsmann. Ohne Manieren, ne? Also nach dem Motto, warum klingeln, wenn man auch die Tür sprengen kann. Und auf dieser Linie liegt so diese Ankündigung mit Grönland, Panama, Kanada. Also das hat er ja schon vor seiner Amtseinführung gesagt, also gedroht, irgendwie diese Länder zu besetzen oder dass die USA darauf Anspruch hätten. Das ist jetzt die Frage, was hat das für, nehmt ihr das ernst? Muss man das ernst nehmen oder ist das genau dieses Dealmaking, also dieses erstmal allen einen vollen Koffer knallen und danach gucken, was so geht?
Naja, das ist kein Widerspruch, dummerweise. Also man kann es ernst nehmen, weil Grönland, da geht es um natürliche Ressourcen, die die USA haben möchte. Bei Panama geht es auch um ein ökonomisches Interesse, nämlich die Lieferwege in den Griff zu bekommen. Viel Spaß damit, wenn es kein Wasser gibt wegen des Klimawandels, aber gut. Und da gibt es so einen Begriff transaktional. Das ist ein bisschen politischer als das Dealmaking. Ich fordere das eine. Das kann an dieser Ecke der Welt sein, um an der anderen Ecke der Welt etwas zu erreichen.
Beispiel?
ein Beispiel wäre dann, die EU unter Druck zu setzen, Truppen tatsächlich in die Ukraine zu entsenden, weil er dafür mit Putin dieses und jenes aushandelt. Also so, und genau dieser Druck, der über so diese Dreiecks- oder sogar Vierecks-Deals, die er dann macht, der sich dadurch entfaltet, der ist es, der auch vielen Angst macht, weil sie dann nämlich an anderer Stelle etwas zugeben müssen. Also was passiert, wenn, also jetzt, das ist wahrscheinlich fiktiv, aber gut, wenn es Trump gelingt, durch wahrscheinlich wirtschaftliche Drohungen auch und militärische, mit Putin zu einem Deal zu kommen, ohne die Ukraine zu fragen, selbstverständlich, was trotzdem vermutlich auf einen Deal rausliefe, den Zelensky, also ukrainische Präsident und die Regierung, annehmen würde. Wenn es nur unter der Bedingung ist, und die europäischen Länder haben ja ein Interesse daran, dass niemand Einspruch erhebt, wenn die USA militärisch den Panama-Kanal nehmen.
Ja. Also das wäre so ein das meinst du damit, mit so einem über die Ecke gespielten, so denkt der.
Ja.
Das ist aber nicht eins zu eins, das ist das Interessante.
Das
ist schon der Geschäftsmann, der im Grunde genommen da mehrere auch, Bälle hat. Ne?
Ja, ist der Geschäftsmann, aber es ist auch im, es gab es ja schon in Johns erste Amtszeit, das sagte man über Trump, das sagte man aber auch über Putin, diese Madman-Theorie halt. Nicht? Mhm. Ich halte mich unberechenbar, ich haue unfassbare Dinge raus, also mit ständiger Grenzüberschreitung, erstmal in der Rhetorik. Ja. Und zwar insbesondere, und das merkt man jetzt auch, eigentlich nur gegen Verbündete. Mhm. Also er hat ja nicht Putin oder China oder Nordkorea oder Iran irgendwas angekündigt, sondern er hat der EU, Kanada, Dänemark, Panama und so alle Verbündete, die er mit unmittelbaren Geschichten bedroht. Und alle fragen sich, meint er das wirklich ernst? Müssen wir jetzt? Und so, und damit löst er natürlich auch erstmal aus, dass reagiert wird. Nicht? Und man soll ja auch nicht wissen, meint er das ernst oder nicht. Das ist ja, nur deshalb funktioniert es ja. Wenn es dann funktioniert, sobald die Leute seine Bluffs lernen, richtig zu callen, funktioniert das ja nicht mehr. Aber darüber bist du halt im Unklaren. Interessant fand ich, dass er ja in seiner Antrittsrede Panama sehr stark nochmal wiederholt hat. Wir werden uns das wiederholen. Er hat ja sogar in der Antrittsrede die Formulierung drin gehabt, die USA werden wieder groß werden, sie werden wieder ihr Territorium expandieren. Ja, das hat seit 1901 kein US-Präsident mehr gesagt. also so richtig klassischer Imperialismus, aber er hat Grönland und Kanada nicht erwähnt. Ja. Und das sind ja sowieso Abstufungen, weil Grönland hat ja gesagt, wir brauchen das aus sicherheitspolitischen Gründen, als strategisch einerseits und andererseits geht es ja natürlich auch um Lieferwege. Wenn die Arktis erstmal eisfrei ist, wird das ein ganz wichtiger Weg dann vorbei für neue Schifffahrtswege, die bis jetzt gar nicht funktionieren. Insofern gibt es ein sogar ein nachvollziehbares strategisches Interesse an diesem Fleck Erde, am Panama-Kanal auch, weil es immer noch ein wichtiger Handelsweg. Natürlich auch wieder mit Lügen versehen. Er hat behauptet, die Chinesen würden den Panama-Kanal managen. Das stimmt nun mal nicht. Auch wenn die Chinesen gerade an vielen lateinamerikanischen, aber auch weltweiten Häfen inzwischen hohe Anteile haben, aber nicht am Panama-Kanal tatsächlich, bis jetzt jedenfalls nicht. Aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber erstmal die Ablehnung und die Aufregung, die es überall auslöst, das ist ein Elixier.
Das ist ja natürlich ein Problem, wie man auf sowas reagiert, auf so eine Figur wie Trump. Das hast du ja gerade beschrieben. Was ist denn dann eine kluge Strategie? Also er macht ja dieses Agenda-Setting. Er setzt zum Beispiel die EU unter Druck, indem er dann, ich glaube nicht in der Amtsanführungsrede, aber dann so in einem Interview gesagt hat, naja, was kann denn die EU machen, um jetzt Strafzöllen zu entgehen? Na, die sollen unser Gas und unser Öl und LNG kaufen. So. Und wie reagiert man denn schlau auf sowas?
Also das Wichtigste ist, denke ich, die eigene Bündnispolitik. Weil das ist ja natürlich auch Teile und Herrscher, kommt ja auch noch dazu. Also deshalb ist irgendwie die Konzentration auf das eigene Bündnis und auch neue Bündnisse wahrscheinlich wahnsinnig wichtig, um eben nicht auseinander dividiert werden zu können. Es wird schwierig, weil die ökonomischen Interessen auch der verschiedenen Länder nicht immer auf einer Linie sind, aber das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, Bündnisse stabil zu organisieren, um eben nicht gegeneinander ausgespielt werden zu können. Also wenn du es jetzt auf der internationalen Ebene ansprichst. Und wahrscheinlich muss man auch Bündnisse eingehen mit welchen, die einem sonst etwas ferner lägen, aber doch deutlich näher als Trump.
Das bedeutet die Fokussierung auf die EU. Was du, das
unter anderem, das es ist der eine ganz wichtige Teil davon. Mhm. Es geht aber auch darum, auf anderen Kontinenten, also das Abkommen mit Südamerika zum Beispiel dann auch zu machen. Und es geht auch wirklich darum, mit afrikanischen Ländern, die ja eine durchaus entscheidende Rolle spielen können in der UN zum Beispiel, auch Bündnisse stärker einzugehen, wirklich zu gucken, wo gibt es demokratische Strukturen, die halten.
Ich glaube, also ich meine, das ist ja die Position der EU-Kommission, haben Sie auch gestern gesagt, die Antwort auf America First ist United Europe. Ne? Also die Antwort auf die America First, Amerika zuerst, Politik von Trump, ist das geeinte Europa. Mal gucken, ob das so funktioniert, so wie das Europa ist, weil tatsächlich der gesellschaftliche Spaltpilz, der von den USA und von dem Trumpismus ausgeht und sich längst auch festgesetzt hat, ein bisschen autochton auch hier gewachsen ist, aber sich ja ständig gegenseitig befruchtet, die ganzen Rechtsparteien, auch mit dem, was in den USA passiert. Und wenn jetzt eben deren Politik, deren feuchte Träume in der größten Volkswirtschaft der Welt, in der angeblich größten Demokratie der Welt wahr werden oder versucht werden umzusetzen, ja, du glaubst auch nicht, dass das nicht einen unglaublichen Energieschub für die Rassemblements Nationals, die Schweden, die Niederländer, die deutschen AfDler, die Österreicher, die Kickels, die Orbans und so weiter dieser Welt gibt. Das wird schon krass werden, auch was sich hier tut. Schlussendlich nur ganz kurz auf die Handelsfrage unmittelbar. Beim letzten Mal, da hat heute Morgen in Deutschlandfunk und CDU-Land zu Recht daran erinnert, als ja Trump schon mal mit Einfuhrzöllen gegen deutsche Autos zum Beispiel oder europäische Autos gedroht hat und es dann auch kurzzeitig gemacht hat, ging es damit aus, das kam dann weg und dafür hat Europa ganz viel US-amerikanische Soja gekauft, was sie vorher auf dem europäischen Markt nicht losgeworden sind. Er hoffe darauf, ich habe leider vergessen, Bild der CDUler, das war heute Morgen, dass so ein Deal wiederkommt. Und ich fürchte, die Europäer sind viel zu verwundbar, gerade die Deutschen als Exportnation, ein wichtiger Handelspartner USA, um sich nicht sehr schnell versuchen, auf solche Deals einzulassen.
Mhm. Ja. Und schwierig ist auch natürlich noch dabei, wenn du Importzölle hast, klar werden die umgelegt auf die Bevölkerung, aber es macht es natürlich auch für die Firmen schwieriger, sodass die Befürchtung ja schon lange da ist, dass eben auch Firmen ihre Sitze oder zumindest einen Teil ihrer Produktion in die USA verlegen, wo es ja wahrscheinlich steuerlich so oder so leichter ist und noch leichter wird, was ja wiederum ein ökonomisches Problem für uns ist. Also jenseits dessen, was Bernd, was du gerade gesagt hast. Insofern ist natürlich eine Frage, es ist heute nicht das Thema, aber was es innenpolitisch tatsächlich bedeutet, worauf der Fokus liegen müsste unbedingt.
Lass uns zum Ende noch ein sehr kompliziertes, sehr schwieriges Thema ansprechen, nämlich die Ukraine. Du hast vorhin schon kurz darauf Bezug genommen. Soweit ich weiß, ist sozusagen die Finanzierung durch die USA der Ukraine ungefähr bis Frühjahr, Mai oder so gesichert. Dafür hat Biden, glaube ich, gesorgt. Aber was danach kommt, ist unklar. Trump hatte ja angekündigt, er macht diesen Frieden in 24 Stunden. Mhm. Das ist alles dummes Gerede natürlich. Es gab einen interessanten Text, den ich noch nicht gelesen habe, von Robert Kagan. Das ist so ein amerikanischer Falke, der also beschrieben hat, wie diese Konstellation ist. Und er kam auf einen interessanten Punkt am Ende. Und zwar sagte er, also Trump redet zwar genauso wie Orban, Meloni, Putin, also er hat dieses rechtspopulistische, rechtsautoritäre, faschistoide Ansprache, antiliberal. Aber er ist ja natürlich in einer anderen Rolle als amerikanischer Präsident, weil die USA ja profitieren von dieser liberalen Weltordnung. Also das ist sozusagen so ein innerer Widerspruch, der vielleicht auch diese Ära, diese vier Jahre prägen wird. Und da ist vielleicht auch das ist sozusagen die Konklusion daraus, er kann sich eigentlich das, was er eigentlich will und nach innen versprochen hat, nämlich er zieht die Mittel ab, er unterstützt die Ukraine nicht mehr, das kann er sich andererseits aber nicht leisten, weil er sozusagen damit der Konkurrenz China und Russland gewissermaßen, das wäre eine Niederlage. Wie seht ihr das? Was ist da ein realistisches Szenario für die Ukraine? Was zeichnet sich da ab?
Also mein Eindruck ist, dass darüber tatsächlich heftig gestritten wird, dass es mindestens zwei Lager gibt. Das eine ist das, wofür sein tatsächlich Ukraine-Beauftragter Keith Kellogg stehen würde, der vom halben, dreiviertel Jahr ja zusammen mit dem jetzigen, auch neuen nationalen Sicherheitsberater ein Papier veröffentlicht hat, wie sie sich das vorstellen, zu einem Deal zu kommen. Ein Deal, über den auch viel diskutiert wurde in den letzten Monaten, auch von ukrainischer Seite. Ukraine kriegsmüde, auch nicht mehr in der Lage, auch in der Ukraine selber glauben die wenigsten daran, dass es möglich sein wird, die jetzt besetzten Territorien alle wieder zurückzuerobern, einschließlich der Krim. Das heißt, dass man irgendwie zu einem Deal kommt, aber gleichzeitig Sicherheitsgarantien haben will, dann die Frage, wie gekommen sind. So, dieser Deal ist im Grunde so im Wesentlichen vor Waffenstillstandslinie da einfrieren, wo sie jetzt ist, die absichern und sicherstellen, dass Russland nicht weitergehen kann und sicherstellen, also nicht wieder in ein paar Jahren neu angreifen kann durch Truppen im Land, durch nicht NATO-Mitgliedschaft, aber anders geartete Sicherheitsgarantien oder ähnliches. Das aber verbunden, um das überhaupt zu erreichen, um Putin davon abzuhalten, jetzt weitermachen zu wollen, wo im Moment, aufgrund der militärischen Situation, kann er ja sagen, ich mache das weiter, ich habe Erfolge, die Ukraine blutet langsam aus, ich kann das noch eine Weile leisten. Ob das so stimmt, sei mal dahingestellt. So, ihn dahin zu kriegen, indem man sagt, die Ukraine kriegt alles, was sie braucht, um euch vernichtend zu schlagen, wenn ihr euch nicht an den Verhandlungstisch setzt. Mhm. Die Ukraine dadurch dazu zu kriegen, sich auf einen schlechten Deal zu lassen, zu sagen, ihr kriegt überhaupt nichts mehr und dann seid ihr richtig im Eimer. Das war der eine Plan. Dann gibt es aber auch die Leute, die sagen, wir müssen sofort damit aufhören, da irgendein Geld reinzustecken. Das sind so Leute wie, das war Ramaswamy, der jetzt allerdings weg ist. Also Ramaswamy, Vivek Ramaswamy, selber Präsidentschaftskandidat mal gewesen, reicher Unternehmer, sollte dann mit Elon Musk zusammen dieses neue Department für Regierungseffizienz aufbauen, ist jetzt aber von Musk mehr oder weniger rüde da rausgekantet worden auch und will jetzt als Gouverneur von Ohio kandidieren. Na gut, wir werden sehen, was aus ihm wird. Aber der war dagegen. Stephen Bannon hat zwar keine Funktion mehr, also keine Regierungsfunktion offiziell, aber sein War Room Podcast ist für die MAGA-Bewegung immer noch ein relativ einflussreicher. Der ist völlig dagegen. Das heißt, da wird gestritten drum. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass es bis jetzt noch keine eindeutige Aussage dazu gab, wo er vorher immer gesagt hat, ich habe das in 24 Stunden gelöst haben. Und so. Sein Sicherheitsberater sagt, man wird wahrscheinlich 6 Monate brauchen. Keith Kellogg sagt, naja, 100 Tage bräuchten wir schon. Trump selber sagt dazu im Moment erstmal gar nichts mehr. Sagt bloß, er wird demnächst mal irgendwann mit Putin mal reden und sein Verhältnis war immer gut. Jetzt aber nochmal die Frage, was ist eigentlich das Grundinteresse der USA? Ich glaube, das Grundinteresse ich glaube tatsächlich, dass Trump die Ukraine vollkommen wurscht ist, wirklich vollkommen egal ist. Er möchte das, und das glaube ich, ist ehrlich, als europäisches Problem von Europäern gelöst wissen, auch die langfristigen Geschichten, da will er nichts mit zu tun haben. Aber was er unbedingt verhindern will, ist, dass sich die Allianz Russland-China immer weiter verdichtet. Das will er auf keinen Fall haben. Er will lieber gerne ein gutes Verhältnis zu Russland haben und im Zweifelsfalle Russland auch in eine gemeinsame Politik zur Eindämmung Chinas mit drin haben, sowohl bei Handelsfragen als auch bei militärischen, geostrategischen Fragen. Um das hinzukriegen, ist er sicherlich bereit, Russland das eine oder andere Zuckerli zu geben. Dritter Punkt, warum man Russland dazu bringen will, zum Mann an Verhandlungstisch zu kommen, ist ja die Perspektive, Sanktionen aufzuheben. Jetzt hat er erstmal gesagt, er würde Russland mit Strafzöllen drohen, wenn Russland nicht an den Verhandlungstisch geht. Was für Strafzölle? Für was? Ja, ja. Die Sanktionen sind bereits da und die USA sind davon mit drin. Das ist also wieder, das ist ein bisschen irrsinnig eigentlich, aber gut. Mhm. We'll see. Aber da ist, glaube ich, liegt der eigentliche Punkt. Und ich könnte mir ja völlig verrückte Sachen vorstellen, was so total Trump-Style wäre, wäre das richtig von hinten durch die Brust ins Auge zu spielen und zusammen mit Xi Jinping eine Friedensinitiative zu starten Richtung Ukraine. Dann ist er genau da, wo er sein will, als richtig großer Weltlenker, zusammen mit anderen großen Weltlenkern. Er ist der Dealmaker, er bringt das los mit unkonventionellen Maßnahmen und so weiter. Ob da jetzt irgendeine Chance hätte, lassen wir mal völlig dahingestellt sein. Aber ich halte da vieles für möglich, dass da noch kommen könnte.
Ja, das ist nämlich der Punkt, der bisher bei dir nicht da drin war, ist das Ego. Also so, weil er hat jetzt in seiner Vorstellung zumindest irgendwie den Gaza-Krieg beendet. Er will sicher auch, obwohl ihm die Ukraine wurscht ist, wie du sagst, er will sicher derjenige sein, der den Ukraine-Krieg beendet, weil er damit quasi der große geopolitische Stratege global ist. Mit welchen Mitteln wird ihm egal sein. Und ich bin sicher, dass er auch Europa dazu zwingen wird, seinen Teil zu machen. Also aus seinem außenpolitischen Zirkel hat es eben so, mir so beschrieben, sagt, Europa muss dann die Grenzsicherung übernehmen. Also die sollen da ihre Soldaten hinstellen, wenn er dann den großen Deal gemacht hat. Also insofern glaube ich, dass er großen Wert darauf legt, den Ukraine-Krieg zu beenden, dass er aber ziemlich sicher erstmal ohne Teilnahme der Öffentlichkeit mit Putin oder wem auch immer Schachzüge bespricht, um dann zu kommen, so und so mache ich's und dann funktioniert's. Ich meine, bei Gaza war er jetzt ja auch schon sein Gesandter eine Weile beteiligt, ohne dass darüber irgendein Wort verloren wurde, interessanterweise. Also er macht's natürlich auch dann, wenn er weiß, hier habe ich Erfolg. Aber dann ist so Weltherrscher.
Danke euch für diese angeregte Diskussion. Wir haben so einen relativ weiten Horizont hier abgeschritten. Wir werden garantiert, wahrscheinlich auch demnächst, mal darauf zurückkommen, auf dieses Thema. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Chantet Ipchina für die Redaktion. Fragen und Kritik wie immer gerne an bundestalk@taz.de. Teilt uns in sozialen Netzwerken, wenn euch dieser Podcast gefällt. Und wenn ihr Geld habt, dann auch gerne an Taz zahle ich. Bis dann und tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht. Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.